ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mousecast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme
und Serien.
Hast du gehört, Steven Spielberg hat jetzt offiziell EGOT-Status erreicht?
Well, I saw that coming. Oh nein, hat ihn nicht gehört.
Ja, weil der hat jetzt bei den Grammys, die waren ja gestern Abend, gestern hat er jetzt hat den Grammy gewonnen, der ihm noch gefehlt hat. Also er hat jetzt mehrere Emmys, Oscars, einen Tony oder mehrere, nee, ich glaube einen Tony gewonnen und halt einen Grammy.
Ja, war eine Frage der Zeit,
ja.
To be honest. Mhm. Das hat man ja kaum sehen, aber ich hab geschlafen.
Naja, hätte ja sein können, dass du es heute immer bei Social Media gesehen hast. Es gibt jetzt insgesamt 20 EGOT-GewinnerInnen.
Wer ist da noch?
Soll ich die ganze Liste vorlesen?
Nee, sondern ein paar rauspicken.
Rita Moreno, Audrey Hepburn, Mel Brooks, Whoopi Goldberg, Andrew Lloyd Webber, John Legend, Jennifer Hudson, Viola Davis, Elton John.
Ja. Wild.
Ja.
John Legend.
Ja, John Legend, da war ich auch so.
Das bin ich immer, okay.
Ja. Fand ich auch ein bisschen crazy. Aber ja.
Wild.
Herzlichen Glückwunsch an Steven Spielberg an dieser Stelle, wenn du zuhörst.
Der hört safe zu, sein Lieblingsfilm-Podcast.
Ja, na klar.
Jeden Mittwoch. Ja. Hallo.
Dann der Trailer für The Drama kommt morgen raus. Da bin ich richtig excited, der Film mit Robert Pattinson und Zendaya. Der Film hat jetzt auch endlich einen offiziellen Starttermin in Deutschland. Das ist der 2. April geworden.
Ich habe das neue Bild, das neue Cover gesehen.
Ja, genau.
Ja.
Sehr hyped. Ich bin wirklich richtig, richtig gespannt, was dieser Film wird. Und weil da ist, something is off.
Ja, ja.
Und
die Kombi finde ich aber auch interessant.
Ja, sehr.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese Kombi trotzdem irgendwie mal was Neues ist.
Mhm. Ja.
So, ich habe das Gefühl, dass ich, ja, wie soll ich das sagen, so eine Kombi, aber irgendwie, wie ich die als Schauspielerin einschätze und in welchen Bereichen und mit wem, finde ich, ist das so ein ganz neues Pairing, was ich so erstmal nicht kommen sehen habe. Und deswegen bin ich sehr intrigued.
Ja, ich bin auch sehr intrigued. Ist auch ein Pairing, was ich so an sich nicht kommen gesehen habe, aber die sind ja auch noch zusammen in Dune und in die Odyssee, also Odyssee.
Ja.
Also, ja, ich bin...
Das ist ja von Zendaya.
Mhm.
Und Robert Pattinson auf jeden Fall anscheinend.
Mhm. Über welche Filme und Serien sprechen wir denn heute?
Wir sprechen heute über die Stimme von Hind Rajab. Das ist so eine Mischung aus Doku und Spielfilm über die Ereignisse in Gaza. Dann sprechen wir über einen deutschen Film. Mhm. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Das basiert auf einer Autobiografie von Joachim Meyerhoff. Mhm. Und dann ist die neue Staffel Bridgerton raus.
Zumindest der erste Teil.
Der erste Teil der 4. Staffel. Mhm. Ja. Wo es mal wieder darum geht, eine Frau zu finden.
Mhm. Und ich werde noch ein paar Worte zu The Pitt verlieren über die erste Staffel. Ja, was mir da gerade noch einfällt. Einmal zu die Stimme von Hind Rajab. Ich weiß nicht, fangen wir eh mit dem an?
Ja.
Hast du davor die Trailer gesehen im Kino?
Ja.
Hast du auch den, wie hieß der nochmal, einen Kuchen für den Präsidenten, hast du den Trailer gesehen, der davor lief?
Nee.
Der ist von der Storyline, also ist ja auch schon so ein bisschen im Titel, so ein bisschen wie Amrum, der letztes Jahr rauskam. Da ging es ja auch um diesen kleinen Jungen, der irgendwie dann diese Zutaten zusammengesucht hat, um für seine Nazi-Mutter.
Ah doch, ich habe den Trailer gesehen, ja, doch.
Um für seine Nazi-Mutter dann irgendwie ein Butterbrot mit Honig, glaube ich.
Ich habe Amrum nicht geguckt.
Irgendwie so. Stimmt, du hast den gar nicht gesehen. Ne, ich fand den ja nicht gut. Und das scheint jetzt so ein bisschen quasi so eine ähnliche Storyline zu sein. Spielt aber im Irak.
Ja.
Und da geht es um ein 9-jähriges Mädchen in den 1990ern, die ja einen Geburtstagskuchen backen muss in der Schule und dann dafür die Zutaten halt zusammensucht. Und der Film wirkt vom Trailer her deutlich besser als Amrum. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich finde es spannend, so zwei so sehr ähnliche Filme von so dieser Grundidee irgendwie zu haben, weil sie dann halt auch irgendwie diese Zutaten sich zusammensammeln muss und dann auch eben tauschen muss und so weiter oder klauen. Ja, da bin ich sehr gespannt.
Weißt du, woran mich das erinnert? Bei der Sendung mit der Maus gab es immer Tom und das
Ja.
Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Und daran muss ich denken. Ich habe das auch ganz oft dann auf der Mausseite gespielt. Ja, das kam mir sofort in
Ich
den Kopf.
geliebt, echt geliebt.
Ja, ich auch.
Fand ich toll. Na gut. Kommen wir zum Film. Die Stimme von Hindrajab aus dem letzten Jahr, prämiert in Venedig,
Venice auf dem
genau.
Venice-Filmfest.
Ja, Venedig. Hat da auch den Grand Jury Prize gewonnen.
Regie führt Kauter Ben-Hania. Es geht darum, dass die Hilfsorganisation der Rote Halbmond einen Anruf bekommt, tatsächlich aus Deutschland. Und er sagt Bescheid, dass seine Familie in einem Auto feststeckt und sie unter Beschuss sind in Gaza. Und ja, der verknüpft die dann. Und dann ist ein 5-jähriges Mädchen am Telefon, die Hilfe benötigt, um da lebendig wieder rauszubekommen. Aber das gestaltet sich alles sehr schwierig, weil es sehr viele, ja, bürokratische Regeln und Entscheidungen gibt, die das beeinflussen, ob es eine sichere Route für die Hilfskräfte zu diesem Auto gibt, ohne dass sie selbst unter Beschuss geraten. Und sie versuchen, das Mädchen so lange wie möglich halt am Telefon zu behalten, um sie zu beruhigen und um wirklich diese Hilfe dahin zu bringen.
Da sind halt irgendwie x verschiedene Stellen involviert, die da dann koordiniert werden müssen, weshalb es eben so schwierig ist, weil dann die Information erstmal an die nächste und dann an die wieder nächste Stelle weitergeben muss und dann wieder zurück und dann wieder in die andere Richtung. Und das gestaltet sich dann als ja äußerst schwierig. Und natürlich wollen sie auch nicht die Hilfskräfte da hinschicken, wenn keine sichere Route gegeben ist, weil das dann eben ja auch die Hilfskräfte einfach in Gefahr bringen würde.
Und in der Vergangenheit sind auch schon viele ums Leben gekommen, gerade bei so welchen Rettungsaktionen. Und der das alles so organisiert und koordiniert, der möchte natürlich seine Kräfte nicht wieder losschicken und ja, deren Leben riskieren. Und dann gibt es so eine moralische Frage zwischen, schickt man da jetzt zwei von seinen Männern hin, auch ohne grünes Licht, und rettet dieses 5-jährige Mädchen? Oder wartet man auf das grüne Licht, bis alles durch ist offiziell, um erst dann das 5-jährige Mädchen zu retten, was vielleicht zu dem Zeitpunkt aber dann nicht mehr lebt? Und das ist ja auch, also es ist eine große moralische Frage, die dann auch eben beim Roten Halbmond zum Thema wird, weil einige der Beschäftigten möchten halt unbedingt, dass diese Rettungskräfte sofort losfahren und die andere Hälfte halt nicht. Und es ist ja eine Zwickmühle irgendwie
Moralisches
auch.
Dilemma.
Ja.
Ja, sehr schwierig auch als Zuschauerin das zu gucken, weil man sich irgendwie, oder ich konnte mich zumindest in beide Rollen natürlich reinversetzen, weil ich beide Standpunkte gesehen habe. Man hört halt die Stimme von diesem kleinen Mädchen und das, so, da kommt halt auch dieser dokumentarische Aspekt ja mit rein. Das sind die echten Aufzeichnungen von dem Telefonat oder den Telefonaten, die da geführt wurden. Und diese Stimme zu hören und zu wissen, dass es echt ist, das war schon echt hart einfach. Und dann ja zu sehen, wie schwierig diese Koordination zu sein scheint und wie lange das dauert. Und einer der, es sind alles Freiwillige, schreibt dann halt auch so die dann schon vergangene Zeit seit dem Beginn des Anrufs an so eine Glaswand, um das
Eben.
nochmal zu verdeutlichen, so, wir haben hier echt Zeitdruck, so.
Und die Rettung alleine würde eigentlich nur 8 Minuten dauern, um hinzukommen. Und es braucht aber Stunden, eine Koordination hinzubekommen, um diese 8 Minuten sicher zu machen. Und gerade halt einfach das nebeneinander gestellt ist einfach so krass. Das Kind ist dann schon irgendwie seit 10 Stunden in diesem Auto, aber es hätte 8 Minuten gedauert. Und gerade das verdeutlicht das nochmal, das so gegenüberzustellen.
Gerade weil dann auch immer fragwürdiger wird, wie ihr gesundheitlicher Zustand dann halt auch ist und so weiter, weil sie ist 5. Also so viel Auskunft kann sie dann halt auch irgendwie nicht so richtig geben, weil ja, sie das gar nicht verarbeiten kann, ja auch dann in so einer stressigen Situation.
Und einzuschätzen, ob das jetzt ihr eigenes Blut ist oder das Blut,
Von, ja, halt
ja,
Familienangehörigen.
genau.
Ja, sehr krasser Film, auf jeden Fall. Wir haben uns sehr schwer damit getan, den auch nur irgendwie zu bewerten, weil es ein so sensibles Thema ist und ja, der, also ich sag mal, die Machart und die technischen Aspekte und so weiter von diesem Film einfach für mich zumindest sehr stark in den Hintergrund gerückt sind. Also damit will ich nicht sagen, dass der schlecht gemacht ist und es deswegen dann irrelevant war, sondern einfach, dass es für mich in dem Moment so irrelevant war, weil das halt ja eher schon, weil ich den Film eher dokumentarisch dann auch geguckt habe, als jetzt als Spielfilm.
Ja, stimmt.
Weil als Spielfilm, finde ich, funktioniert er nicht besonders gut, weil du einfach nicht den Spannungsbogen so, also es ging ja gar nicht, den so aufzubauen, wie du das in einem normalen Drama oder Thriller machen würdest. Ja, und deswegen ist es halt aber dokumentarisch einfach, ja, gut und wichtig.
Ja, deswegen, ich würde den auch eher dokumentarisch einschätzen und ihn demnach auch bewerten,
Ja.
weil ich glaube, alles andere wird dem irgendwie nicht ganz gerecht.
Ja.
Und es ging ja auch am Ende wahrscheinlich nicht darum, irgendwie ein so cinematografisches Meisterwerk zu schaffen, weil das halt wirklich nicht der Punkt ist, sondern gerade diese echten Aufnahmen von ihr sind das Zentrum, diese
Ja.
ganzen Stunden mitzuerleben, wie sie Angst hat, wie sie nicht weiß, was um sie herum passiert. Und es waren irgendwie so 20 Minuten in den Film und ich war schon eh schon am Heulen. Der Mann neben mir war auch am Heulen. Wir haben beide immer, also nicht gegenseitig, aber abwechselnd so unsere Brille abgenommen und einmal alles weggewischt und wieder dann auf.
Gegenseitig wäre auch
Das
spannend gewesen.
wäre ja, nee, 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 das nicht. Aber ich muss sagen, ich habe nach einem Film, lange nicht mehr nach einem Film, so ein ruhiges Kino erlebt. Und alle in diesem Kino sind, bis der Abspann vorbei war, sitzen geblieben. Keiner ist rausgegangen. Alle saßen da, bis wieder Groß Jörg, danke für den Besuch, kam. Wirklich. Bis dahin hat was mucksmäuschenstill, keiner hat gesprochen, keiner hat sich angezogen. Und erst dann.
Krass.
Und das fand ich krass.
Ja, mein Kino war also 1, 2, 3, 4, 5. Mit mir 6 Leute saßen, glaube ich, im Kino. Und einer der Männer ist dann halt schon aufgestanden und hat sich irgendwie angezogen. Und ja, damit war dieser Moment dann so nicht gegeben. Also es waren schon, mich mit eingeschlossen, waren schon einige dann schon noch halt länger dann da. Aber ja, also das war jetzt bei mir nicht
Ja,
so,
aber ich finde es
so.
krass, weil bei mir war eigentlich das Kino komplett voll. Und das fand ich krass.
Ja. Was ich auch noch gedacht habe, also weshalb ich dann auch noch mal mehr so diesen dokumentarischen Aspekt ja betrachtet habe bei dem Film. Ich musste schon vorher an einen Film denken, der irgendwie vor 3 Jahren, glaube ich, rauskam. Ja, vor 4 Jahren. Ambulance hieß der mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, wo er halt eben so ein 911-Dispatcher spielt und man auch die ganze Zeit nur bei ihm ist, wie er so einen Anruf halt hat und ja, halt eine Frau am Telefon hat und so weiter. Und der Film funktioniert halt als Spielfilm gut, weil er jetzt das so einfach konzipiert ist und da dieser Spannungsbogen so richtig krass aufgebaut wird. Aber ich fand den trotzdem, also
Ist dann nicht ganz so nahbar,
ja, der ist nicht so
dadurch,
nahbar,
ja.
genau, nicht so bedächtig auch und halt einfach jetzt gar nicht dann auch so viel besser. Also so, der war schon ganz gut, aber der hat halt einfach irgendwie so gar nichts von diesem Gewicht dann gehabt. Und ich fand auch den jetzt, also die Stimme von Hind Rajab, schon noch besser inszeniert, in dem Sinne, wie da die anderen Charaktere noch mit involviert waren und so weiter. Da weiß ich noch, dass ich das bei dem Ambulance irgendwie nicht so gut fand. Ist jetzt auch eine Weile her, dass ich den geguckt habe, aber ja.
Das Einzige, was ich bei dem Film so, wo ich so, war, ist, dass Brad Pitt unter anderem produced hat.
Ich habe mir hier in meinen Notizen nur aufgeschrieben, Executive Producer.
Ja.
Was?
Da war ich auch so, Brad Pitt, ernsthaft, und Joaquin Phoenix. Da bin ich so, okay, cool.
Ja, und seine Frau Rooney
So,
Mara.
aber Brad Pitt war ich so,
Ja,
weiß ich nicht.
der hat bei vielen Sachen so seine Griffel
Ja, aber ich
im
denke mir, das sind
Spiel.
dann teilweise ja richtig coole, wichtige, gute Sachen, aber das passt halt eigentlich nicht zu ihm
Nee.
als Künstler und als Person.
Ja.
Deswegen, also, das hat mich gewundert.
Ja, hat mich auch gewundert.
Ja.
Da ich so, Also ich habe es dann halt einfach ignoriert, weil der Film
Ja,
steht ja für sich.
natürlich.
Aber ja, fand ich auch ein
Aber
bisschen weird.
ich fand diese Entwicklung irgendwie krass, so. dieser Film war so emotional, das hat einen so mitgerissen, so man weiß, das ist alles so passiert, das ist echt, das sind die echten Stimmen. Dann kommt der Abspann, es ist alles noch emotional und auf einmal steht da Brad Pitt. Und ich war so, oh. Da bin ich aufgewacht wieder. So, also so aus so einer Trance.
Ja.
Das war wild.
Ja, ich war auch Schock.
Schock. Ich glaube, mehr können wir dazu nicht sagen oder wollen wir auch nicht dazu sagen.
Ja, also die meisten werden, glaube ich, wissen, wie der Film ausgeht, einfach weil der Film ja jetzt auch schon vor einer Weile prämiert ist und das ja auch schon eine Weile eine Story ist und so weiter. Und man hat das ja mitbekommen, für die Leute, die es aber nicht wissen, wollen wir es jetzt natürlich nicht vorwegnehmen. Und ja, guckt ihn euch an. Also nicht, wenn ihr danach noch irgendwas Schönes vorhabt, sage ich mal so. Ich glaube, danach möchte man dann nach Hause und darauf erstmal so ein bisschen klarkommen. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Film, den man gucken sollte. Ja, dementsprechend belassen wir es dabei.
Ja, jetzt kommt ein krasser Cut eigentlich.
Ja, willkommen im deutschen Kino.
Ich muss meine Bewertung, by the way, nochmal ändern, aber dazu kommen wir später.
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke.
Juhu. Ja, Regie Simon Verhoeven. Wie gesagt, es geht um die Autobiografie von Joachim Meyerhoff. Das ist ein Schauspieler und auch Autor, obviously, wenn er eine Autobiografie geschrieben hat über sich selber. könnte man dann so meinen. Ja, es geht um ihn. Es geht um Joachim.
Ja, ist halt eine Verfilmung von eben dieser Autobiografie.
Genau. Joachim wird wunderlicherweise an einer Schauspielschule in München angenommen. Und es fällt ihm aber ziemlich schwer, sich da richtig einzufinden oder sich fallen zu lassen in dieser sehr theatralischen Welt. Obviously. Er lebt bei seinen Großeltern, die ziemlich exzentrisch sind, sehr eigen und
Sorry, ich habe gerade ein bisschen Popcorn in meinem Notizbuch gefunden.
das ist funny. Ich finde die manchmal halt am Ende noch irgendwie in meinem Pulli oder so.
Ja.
Ja, Snacks
Okay.
für später. Ja, und dann begleitet man Joachim bei seiner Zeit in der Schauspielschule und auch seine Erlebnisse bei seinen Großeltern, die nun mal auch immer älter werden.
Ja, ich habe mehrere Hühnchen mit diesem Film zu rupfen, kleinere Hühnchen.
Rupf mal los.
Ja. Also, Thema 1. Ich dachte, also zu Beginn des Films wird erzählt, dass Joachims Bruder in einem Autounfall stirbt. Einer seiner Brüder, er hat zwei Brüder. Der eine, mit dem er eh irgendwie ein bisschen enger gewesen zu sein scheint, der stirbt. Tragisch. Trauer, sollte man meinen. Ja, schon irgendwie. Der gute Joachim entwickelt dann irgendwie so ein gewisses Aggressionsproblem. That's it. Also es geht dann irgendwie noch mal oberflächlich in diesem Film um Trauer, aber diese Trauer ist auch dafür verantwortlich in gewisser Weise, dass er sich am Anfang da nicht so fallen lassen kann, glaube ich, auch in dieser Schauspielschule, weil ihn so viel dann an seinen Bruder erinnert und so weiter. Und
Aber auf
dann
der anderen Seite ist der Bruder eigentlich auch dafür verantwortlich, dass er ja überhaupt angenommen wurde, weil er
ja.
da dann getrauert hat, aber per se ganz weird verteilt.
Ja, so und an sich struggelt er mit der Trauer und mit dem Tod, aber das wird dann für meinen Geschmack nicht genug thematisiert. Und dann ist da auch eigentlich kein Character Development. Also es ist nicht so, oh, er spricht mal mit jemandem drüber und lernt dann mit dieser Trauer umzugehen und irgendwie das zu verarbeiten oder keine Ahnung, dieses Aggressionsproblem in den Griff zu bekommen, sondern das hört dann irgendwann einfach auf.
Ja.
Und that's it. Und das hat mich, sorry, das hat mich richtig abgefuckt.
Ich fand auch, und es war bei allen Sachen so, es gab nirgendwo eine Entwicklung. Es gab einen Punkt und dann hat sich irgendwie alles geändert. Es gab keine Entwicklung.
Ja.
Also es war dann einfach so random, ach, jetzt ist so der typische Punkt, jetzt gibt es einen Change und
Ja.
angebliches Character Development, aber wie ist er da hingekommen? Und eigentlich war er doch dieselbe Person. Und also es ergibt keinen Sinn. Es ist also
Ja.
in der Sache wirklich so typisch deutscher Film. Also ich finde,
Ja.
deutsche Filme können das nicht.
Nee, wir sind halt nicht dabei in seinen Gedanken quasi. Und es gibt zum Teil so ein furchtbares Voice-Over.
Als es am Anfang schon anfing, war ich so, nein.
Ja, Voice-Over können sehr gut sein, können aber auch wirklich sehr schlecht sein. Und hier fand ich es auch wieder nicht so Bombe.
Also das Ding ist, ich verstehe, warum sie ein Voice-Over gemacht haben,
Ja.
weil es ja eine Autobiografie ist.
Ja.
I get it. Aber das hätte man anders einsetzen können.
Ja.
Man hätte mehr zeigen können und weniger Voice-Over, nur an manchen Stellen. Und dann fand ich das Voice-Over auch einfach nicht so gut. Das,
Nee.
es passte nicht
Nee.
als Voice-Over. Es war so,
Nee.
als ob er einfach da steht und das so spricht. Also es hat nicht gepasst irgendwie.
Nee, fand ich
Nee.
halt auch nicht. Und so, es hat halt nicht mal dabei geholfen, irgendwie dieses vermeintliche Character Development darzustellen oder auch nur ansatzweise zu skizzieren. So, das ist alles irgendwie offscreen passiert, obwohl wir ja doch so viel Zeit mit ihm verbracht haben und
Ja.
über ja auch eine längere Zeit. Und das, nee. Da sind dann auch so Sachen passiert, wie auf einmal haben sich seine Eltern getrennt. Random.
Es war ihm egal.
Und das erfährt er dann in einem Anruf und ihm war es egal, dem Skript war es egal,
Der
weil.
Mutter war es sogar egal.
Also war so, ja, dein Vater ist übrigens ausgezogen. Ah
Okay.
ja. Also ist das, naja.
Okay.
Und du? Ja, ich gehe jetzt nach Italien. Okay.
Okay. And now?
Ja, so was jetzt. Also, weil er war ja dann immer noch in seinen 20ern. Und wenn sich deine Eltern in deinen 20ern trennen, das ist ja schon nochmal irgendwie ein einschneidendes Erlebnis. Also, vor allem, wenn auch jetzt nicht allzu lange vorher dein Bruder noch gestorben
Ja.
ist und dann auch dieser dritte Bruder.
Wo war der?
Nowhere to be found.
Nowhere. Selbst als es mal so eine Veranstaltung gab, wo dann auch beide Elternteile da waren, der Bruder war nicht zu sehen.
Nee. Fand ich richtig, richtig merkwürdig.
Ja, es hat einfach alles nicht so richtig zusammengepasst. Es wurden
Ja.
Sachen gezeigt und dann ganz schnell wieder vergessen.
Ja, ich habe mir das so auch aufgeschrieben, dass es so ganz komische Storybeats und ganz komisches Pacing irgendwie waren. So, weil sich dann für manche Sachen wieder so ganz viel Zeit gelassen wurde und dann halt andere total irgendwie übersprungen. Wir haben total viel Zeit mit ihm und seinen Großeltern zusammen verbracht, diese exzentrischen Großeltern, was auch dann einfach nur immer und immer wieder der gleiche Gag irgendwie war, dass die
Viel Alkohol trinken.
ja,
Und
und
da war ich
das
auch so.
Kino hat bei mir so gelacht, bei jedem Mal.
Meins auch. Das Kino hat allgemein die ganze Zeit
Ja,
gelacht.
bei mir auch.
Und ich fand nichts davon lustig. I'm sorry, aber ich saß da wirklich mit so einem versteinerten Gesicht. Ich war so, okay. Und wirklich jedes Mal, wenn es dann um Alkohol ging, wurde so laut gelacht. Und ich
Ja.
dachte mir so, erstens ist das so ein richtig alter Gag. Ich dachte, wir sind inzwischen weiter.
Und
Und das war so eine Verherrlichung davon. Und ich war so,
ja, und es war ja dann noch im Film selbst ein alter Gag. Also die
Ja.
ersten zwei, drei Male, also ganz am Anfang, da ist dann einmal so ein Korken, der dann so ploppt und an die Decke fliegt und dann sieht man, dass da richtig viele Dellen in der Decke sind. Das fand ich noch ganz witzig. Das war noch am Anfang. Da war ich so, ja, hat mich kurz zum Schmunzeln gebracht, weil ich das so von der Inszenierung her clever fand. Aber dann ging das immer so weiter. Und ja, holst du schon mal den Wein? Und naja, hier noch ein Scotch und ein Whisky und nochmal Wein. Und die ganze Zeit. Und dann haben sie auch noch, es gibt am Anfang des Films eine Szene, wo halt einmal so Wein und dann so ein Schnaps irgendwie eingegossen wird. Und dann haben sie später im Film wirklich exakt die gleiche Aufnahme,
Ja.
die gleichen Aufnahmen
Nochmal benutzt, ja.
nochmal verwendet. Und dann war ich so, oh, das ist echt lazy.
Aber zu der Decke, Fun Fact, bei meiner Oma ist an der Decke so Holz und da gibt es auch zwei Dellen drin, weil mein Papa an Silvester den Korken zu sehr knallen lassen hat. Und jetzt sind da zwei Dellen seit Jahren. Er sagt, das war er nicht, aber wir waren alle dabei.
Das ist witzig. Ja, ich muss auch sagen, ich habe einen Moment gebraucht, um zu checken, wann dieser Film spielt.
Ja.
Also, weil erst war ich so, okay, irgendwie keine Handys
So Telefonzelle.
anscheinend, die Kleidung jetzt aber nicht. So, nie, also zum Teil noch relativ zeitgemäß und so. Und das fand ich auch irgendwie ganz weird.
Und da wieder, das ist so mein allumfassendes Problem mit diesem Film. So wie halt Joachim gekleidet war. Also der Schauspieler Bruno Alexander. Genauso ist er in die Discounter gekleidet,
Ja.
einer lustigen Serie, die heute spielt.
Ja.
Genauso ist er gekleidet. Und genauso hat er gespielt. Es war, als ob das dieselbe Person war, einfach aus Discounter genommen und einfach in diesen Film gepackt. Und das Ding ist, ja, okay, dann hatte er mal mehr Szenen, wo er ein bisschen emotionaler war und dann irgendwie seinen Gefühlen freien Lauf gelassen hat. Okay, das hat er vielleicht bei Discounter nicht gemacht. Aber ich hab nur den von Discounter gesehen.
Ja, ich habe das nicht geguckt, deswegen hatte ich das jetzt nicht so.
Aber 1:1 selbe Person.
Ja. Ja, ich fand auch zum Teil so ein bisschen, weiß nicht, das Schauspiel hatte nicht so einen roten Faden. Und ich weiß nicht, ob das so gewollt war, also nicht nur von ihm per se, sondern so von irgendwie allen so ein bisschen. Also bei manchen hat es dann auch wieder, ich sag mal, eine Erklärung innerhalb des Films, ob die Leute jetzt an der Schauspielschule sind oder nicht. Und irgendwie diese Oma, die mal Schauspielerin war und so und das irgendwie ja angeblich nicht loslassen konnte. Bei der habe ich das dann aber gar nicht so doll gemerkt, dass sie angeblich so theatralisch sein soll. Also ich fand sie halt exzentrisch, aber nicht explizit jetzt so dramatisch theatralisch.
Nee, ich auch nicht. Nee.
Und das wurde am Anfang halt aber so groß angekündigt.
Und es kam nicht.
Und ja, und da hat mir so ein bisschen der rote Faden irgendwie dann auch gefehlt, so wer da jetzt wie spielt, weil es dann eben so schwankend auch war zwischen halt eher so diesem realistischen Filmschauspiel und so diesem Theaterschauspiel, was ja auch in Deutschland halt gern dann in Filmen gemacht wird. Ja. Wie hast du das so wahrgenommen?
Nee, fand ich auch nicht passend. Ich fand, alle Charaktere waren einfach nicht richtig rund. Und das finde ich eigentlich ja erstaunlich, weil es ja auf Menschen basiert, die es so gegeben hat, die sowas in der Art erlebt haben, so wie viel dann wirklich echt ist und wie viel nicht. Ich habe die Autobiografie nicht gelesen und ich weiß nicht, ob die zu 100% richtig ist. I don't know.
Eine Freundin von mir hat die gelesen und die hat sogar gesagt, dass sie die richtig gut fand und auch witzig. So.
Aber das fand ich halt nicht gut übertragen dann, weil die Charaktere waren nicht rund, kein roter Faden und ich fand es einfach nicht witzig, sorry. Und es gab eine Situation, es gibt eine Szene, da hat Joachim ein Kleid an und das Kino hat so auf so eine Art und Weise gelacht, dass es ein Darüberlachen war, also sich darüber lustig machen lachen war. Und da war ich sauer einfach irgendwie. Ich war nur so, das ist scheiße. Man kann ja lachen, wenn es eine lustige Situation gibt oder halt eine glückliche Atmosphäre oder so, aber das war es nicht. Es war ein lustig machen. Es saßen auch sehr viele Ältere in diesem Kino. Also es waren ab 50 plus auch viele RentnerInnen. Und ja, da war ich so ein bisschen, you're laughing about the queer culture, kinda, and I don't like it.
Ja.
Ja.
Also ich meine, im Film hat es an sich keinen queeren Subtext jetzt so richtig, aber checke, was du meinst. Ich glaube, bei mir haben sie da nicht so gelacht. Also da war es mehr, glaube ich, einfach so ein, also ja, da ist dann so eine Präsentation von Sachen und er kommt halt als Letzter auf die Bühne und dann halt in diesem Kleid und hat sich dann so ein bisschen aufgebaut und das war dann eh schon irgendwie so eine, ja, sehr unterhaltsam inszenierte Szene.
Ja.
Und ich glaube, deswegen war das bei mir im Kino jetzt nicht so da der Fall. Aber die haben halt an vielen anderen Stellen irgendwie gelacht, wo ich dann auch mit dem Freund, mit dem ich da war, wo wir dann auch danach meinten, so ja, die haben an Stellen gelacht, wo halt gar keine Gags waren. Also wo halt Sachen waren, die man einfach maximal hätte schmunzeln drüber sollen, vermutlich. Oder halt, ja, eher vielleicht sogar ein bisschen concerned sein sollte. Und
so über Valium lachen auch, so, ja, hihi, total lustig.
Ja.
Ich verstehe, dass viele Situationen in, was Trauer angeht, die nicht mal richtig gezeigt wurde, aber viele Situationen, was Trauer angeht, was zum Beispiel Schlafprobleme nach Trauer oder Schlafprobleme bei Depressionen oder whatever, dass viele Sachen einfach schwer nachvollziehbar sind, wenn man das nicht selbst erlebt hat und es dann irgendwie lustig findet. Aber zum Beispiel, dass die Oma ihm Valium gibt, so, das wurde dann auch so inszeniert, als ob es dann lustig ist.
Ja, so sagt es nicht dein Eltern.
So, und dann ist er da irgendwie, man sieht ihn, dass ihm irgendwie schummrig ist oder und er so. Und ich denke mir so, das ist nicht lustig.
Nee, und also wir zwei sind auch sehr begabt da drin mit ja, Witz zu kopen
Ja.
und über Sachen zu lachen und Witze zu machen, worüber man vielleicht oder worüber andere keine Witze machen würden oder vielleicht auch nicht drüber lachen würden. Whatever. Also da ist bei uns jetzt, sag ich mal, die Hemmschwelle nicht jetzt so
Ja, eben.
sehr hoch.
Andere Leute würden halt uns angucken und würden sagen so, oh Gott, wie könnt ihr
Ja.
darüber lachen?
Aber ich finde, so wie es da gemacht war, war es halt, wurde es ins Lächerliche gezogen. Es gibt
Ganz
dann auch
genau.
so, naja, fast schon den emotionalen Höhepunkt vom Film, wo Bruno Alexander dann auch sehr emotional spielt. Ich fand es halt von ihm auch da wieder, ich fand es halt drüber gespielt und dadurch lächerlich. Und das war eigentlich so eine Schlüsselszene, wo er sich dann auch irgendwie mit der Trauer auseinandergesetzt hat eigentlich, aber dadurch, wie es dann inszeniert und vor allem von ihm gespielt war, was ja so gewollt sein konnte, also auch von Regie und so weiter,
Ja.
dass das dadurch wirklich gar nicht gelandet ist.
Ja, es hat sich dann irgendwie angefühlt, als ob er gerade, also dass seine Figur gerade auf der Bühne ist und
Ja.
das spielt und nicht, dass Joachim selbst das
Ja.
gerade fühlt.
Ja.
Also da sind die Grenzen immer so ein bisschen verschwommen.
Ja.
Ja,
Ja, ich habe
weiß
dem
ich
Film dann
nicht.
2,5 Sterne gegeben.
Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, als ich 3 gesagt habe. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht.
Ja.
Ich war so, ich glaube, ich bin aus dem Kino gegangen und dachte mir so, ich fand den gar nicht lustig und ich fand den wirklich nicht gut und ich fand, der hat sich wirklich mit Sachen irgendwie nicht gut auseinandergesetzt.
3 Sterne.
Aber irgendwie, irgendwas in meinem Kopf war so, nee, die hatten alle so viel Spaß in diesem Kino, das kann ja nicht sein. Und ich glaube, ich habe mich selbst so gegaslightet.
Ich fand halt auch, muss ich sagen, also alles, was so an dieser Schauspielschule passiert ist, das fand ich unterhaltsam. Das hat irgendwie Spaß gemacht, mir das anzugucken, weil die sich da ein bisschen zum Affen teilweise wortwörtlich gemacht
Wortwörtlich,
haben,
ja.
und so. Und das fand ich irgendwie alles noch ganz spannend, weil ich dann aber auch die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass er jetzt halt sein Character Development
Ja.
hat und dann irgendwie da aus sich rauskommt und sich da fallen lassen kann und so weiter. Und das kam dann halt am Ende nicht. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich die Szenen alle noch irgendwie ganz witzig fand, weil das war so ein bisschen dieses
Ja.
Fish out of the water
Ja.
irgendwie. Ja.
Und ich glaube, teilweise auch tatsächlich ziemlich realistisch dargestellt. Also
Ja.
alles, was ich weiß von halt Theaterschulen, whatever, musst du Übungen machen, die einfach komplett drüber sind. Du musst dich ja in sowas fallen lassen. Und
Ja.
deswegen, es ist halt auch lustig, irgendwie für uns das von außen zu sehen.
Ja.
Aber ja, viele Sachen ins Lächerliche gezogen und viele Sachen, die nicht ins Lächerliche gezogen wurden, wurden dann vom Publikum irgendwie ins Lächerliche gezogen. Ja,
Ja.
deswegen, ich habe mich selbst gegaslightet. Ich glaube, ich
Ja.
gebe dem jetzt, ich gehe sogar einen ganzen Stern, glaube ich, runter.
Ja,
Ich
ich
gebe dem
war,
2.
ja, ich habe halt deine 3 gesehen, dann war ich so, na gut, mach ich 2.
Ja, ich bin da rausgegangen und ich hatte irgendwie so, ich dachte, ich bin
Ja.
komisch. Ich war so,
Ja.
wie kann ich den so scheiße finden?
Ja.
Ja.
Dementsprechend jetzt keine Empfehlung dafür, jetzt ins Kino zu gehen.
Nee, kann man dann irgendwann mal bei RTL oder der ARD gucken.
Ja.
Oder whatever.
Kommen wir zu Bridgerton, Staffel 4, Teil 1.
Oh Gott.
Ja. Ja, es geht weiter mit jetzt der Verfilmung von dem Buch A Gentleman's Offer. Heißt es so? Ja, ich meine schon. Ich habe es gelesen auf jeden Fall.
Ich nicht.
Vor einer Weile aber schon. Es ist jetzt Benedicts Staffel von den Bridgertons. Es ist eine Cinderella-Story.
Literally.
Ja, Benedict ist auf dem Maskenball, dem ersten Ball der Saison, gezwungenermaßen durch seine Mutter, findet auch bei denen zu Hause statt. Und dann trifft er da auf die Lady in Silver, die er erstmal irgendwie auch gar nicht wiedererkennen, irgendwie gar nicht zuordnen kann und so weiter. Dann haben die unchaperoned, also ohne irgendeine Aufsichtsperson, gehen sie dann raus, weil sie kann gar nicht tanzen. Und dann sagt er, na komm, Mausi, ich bring dir das mal bei. Bisschen komisch, dass du eine Lady bist und nicht tanzen kannst, aber wir regeln das schon. Gentleman, ne? Total. Ja, geht dann damit ihr alleine hin, schon höchst problematisch. Und dann bringt er ihr da irgendwie ein bisschen Tanzen bei. Die haben irgendwie ein bisschen, ja, so ein Knistern, einen Moment. She's not like other girls. Und dann schlägt es aber 12, die Masken sollen fallen. Sie sagt, nee,
die Masken sind out of here.
Ist dann weg, er bleibt zurück, nur mit ihrem Handschuh in der Hand. Ja, und dann macht er sich das zu seiner Mission, sie jetzt ausfindig zu machen.
Ja.
Und da finden wir heraus, oh mein Gott, er war die ganze Zeit einfach blind. Der kann gar nichts sehen, der Junge.
Der ist... Also sorry, Benedikt, my darling. Du tanzt mit einer Frau, die einen asiatischen Hintergrund hat. Das konnte man auch...
Durch die Maske,
durch die Maske die konnte man das einschätzen.
Ja.
Er ist auf der Suche nach seiner Traumfrau.
Hm.
Er geht zu einer schwarzen Frau. Er geht zu einer Frau mit roten Haaren.
Sie hatte auch, man konnte ihre Haare sehen.
Ja.
Also sie hat jetzt keinen Hut, keine Perücke oder irgendwas auf.
Und es sah auch nicht aus wie eine Perücke, es sah wie echtes Haar. Und ich dachte mir so, also I get it, but I don't.
Ja.
Also so blind.
Also es war schon wirklich, er war schon echt ein bisschen doll.
Ja.
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 Ja. Ja, und dann nimmt das Ganze halt irgendwie so ein bisschen seinen Lauf. Er fährt dann irgendwie aufs Land und da ist auch ein bisschen eine Diskrepanz in dem Storytelling von der Show versus dem Buch. Also weil im Buch...
Was die Zeit angeht,
ja,
oder? Ja.
Im Buch vergehen 2 Jahre, Maskenball,
okay.
Zwischen erst dann auf dem Land und trifft dann da auf eine Magd, eine... Ja, Markt. Zofe? Wie sagt man? Maid. Ja, da vergehen im Buch 2 Jahre. Hier in der Serie ist das nicht so eindeutig.
Man sieht halt nur irgendwie, dass Tag und Nacht sich halt verändern. Also so ein Wechsel ist, aber man weiß nicht, ob es jetzt sich um einfach nur Tage, Monate oder Jahre handelt.
Ja,
und also es wurde mir nicht klar in dem Moment.
Ja, also ich hatte auch irgendwie dann noch einen Tweet oder einen Post bei X gesehen, wo das jemand nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt hat. Ich finde das jetzt gerade leider nicht mehr. Mit halt, ja, dass halt irgendwie Anfang der Season ist und alles blüht und die tragen alle ihre so Frühlingsfarben und dann später müsste es ja dann eigentlich irgendwie dann auch schon nochmal Sommer sein, aber die sind dann immer noch irgendwie in ihren Frühjahrsfarben und dann... Ja, passt das alles mit den Seasons und alles passt einfach irgendwie.
I was confused.
Ja. Und dann trifft er da halt eben auf diese, ich sag jetzt einfach Maid. Und ja, ist dann da, ne, kurz der Knight in Shining Arme und rettet sie und noch eine andere vor Männern. Und ja, verbringt dann Zeit mit ihr und sie ist ja irgendwie auch ganz eine Nette.
Eine Nette.
Aber seine Lady in Silver lässt ihn nicht los, ja.
No.
Könnte es vielleicht die gleiche Person sein? Wer weiß.
Alle wissen es. Außer er.
Außer er. Naja, und die anderen auch alle nicht, weil die teilen sich alle, die ganze Bridgerton-Familie.
Ein Gehirn.
Also die Männer zumindest teilen sich wirklich alle eine Gehirnzelle.
Ja. Die Frauen haben was auf dem Kasten, aber da ist auch wieder zu Ende.
Ja. Also, vielleicht können wir erstmal ein Ranking von, also unsere Rankings von den Staffeln von Bridgerton abgeben.
Bridgerton selbst oder Prequel auch.
Auch Queen Charlotte mit einbegriffen.
Okay, dann würde ich sagen Queen Charlotte.
Mhm.
Dann die zweite.
Mit Anthony und Kate.
Mhm. Dann die erste.
Mhm.
Ja, dann die dritte. Die war mir unangenehm.
Ja.
Aber die jetzt ist mir auch sehr unangenehm, aber das kann ich dann ja auch erst richtig am Ende einschätzen.
Mhm. Ich gehe mit Queen Charlotte auf 1, dann Staffel 2 auf Platz 2.
Mhm.
Dann würde ich Staffel 4 jetzt nehmen auf Platz 3. Dann Staffel 1 auf Platz 4. Und Staffel 3 irgendwo.
Nirgendwo.
Ja,
ich hab 4 jetzt einfach mal noch rausgelassen.
Ja,
so.
Also ich habe halt das Buch gelesen, deswegen weiß ich ja noch, was auch so kommt. Und ich finde, die haben auch ein paar ganz gute Änderungen zum Buch gemacht. Also weil im Buch jetzt auch in diesem ersten Teil, sage ich mal, dann schon noch an gewissen Stellen so ein bisschen mehr so Blackmailing stattfindet und so. Und also die Bücher sind ja auch äußerst problematisch eigentlich. Ja, und da haben sie hier halt schon, finde ich, so ein paar Änderungen vorgetroffen, die ich ganz gut fand. Und ich bin gespannt, wie sie den Rest jetzt noch umsetzen. Ich finde auch gut, dass sie sich mehr wieder auf so das Main-Paar konzentrieren in der letzten Staffel. Auch da, das Buch hatte ich auch gelesen. Ich habe nicht alle gelesen, aber so, ich glaube, drei. Auch da fand ich, also da fand ich die Umsetzung vom Buch wirklich katastrophal. Das Buch ist so viel besser als ja, die Staffel, wenn auch natürlich diese ganze Dynamik einfach ein bisschen problematisch ist und so weiter und so an Stellen unangenehm, aber an sich war die Story besser erzählt
Okay.
als in der Staffel. Worauf wollte ich hinaus? Keine
Weiß
Ahnung.
ich
Ich
nicht.
finde die vierte besser. Genau, weil sich hier wieder mehr auf die Hauptstory fokussiert wird und nicht so diese 20 Nebenstories, die irgendwie ins Nichts führen. Und es sich dann alles so total, ja, alles so repetitiv einfach dann nur ist. Und ja, das hat mir schon mal gefallen, auf jeden Fall bisher.
Ich mache jetzt das Fass auf.
Okay, mach's auf.
Ich mache das Fass auf. So. Die Charaktere selbst nicht, sondern die Darstellung der Charaktere. Die Hauptfigur, die Frau, die begehrt wird oder whatever, wird immer als so ein She's not like other girls dargestellt. Also sie ist immer anders als alle anderen. Sie ist nicht so fixiert auf, dass sie nähen kann und dass sie, keine Ahnung, weiß, wie man einen guten Tee vorbereitet und dies und das und was halt so eine reiche Frau im Haushalt macht. So, keine Ahnung, da sitzen und gut aussehen. So. Und es wird halt dann immer so gezeigt, dass halt die Figur, die dann begehrt wird, halt anders ist, dass sie ein Bild ist, dass sie einen freien Willen hat, dass sie
Gebildet ist.
gebildet ist, dass sie lesen kann.
Ja.
Halt all diese Sachen. Und es ist ja nicht nur, also es ist ja nicht mal, dass die Figuren selbst sagen, nee, ich bin nicht so wie die anderen und ich bin viel besser als sie alle, sondern es ist die Geschichte, die das so vermittelt, dass ich bin besser als alle anderen, deswegen wird sie begehrt. Und die Typen denken sich, oh, ich mag sie so gern, weil sie anders ist als alle anderen.
Ja, das halt vor allem das, wie die Männer mit den
Eben.
Frauen interagieren oder die Society mit den Frauen interagiert.
Und das ist, ich finde das halt so schwierig. Vor allen Dingen, meistens reden wir ja darüber, oh, Men written by women. Man hat viel nahbarere Figuren. Man hat Männer, die zuhören. Keine Ahnung, Männer, die über ihre Gefühle reden können. Männer, die, weiß ich nicht, die lieben, vernünftig lieben können. I don't know. Aber hier wird es halt nicht gemacht. Und also, ich kann ja einerseits verstehen, wenn man sagt, okay, das war eine andere Zeit und whatever, aber Bridgerton ist keine authentische Serie. Es geht nicht darum, wie es damals irgendwie wirklich
Das
war.
ist eine
Es ist eine
Fantasiewelt.
Fantasiewelt. Und da finde ich das einfach irgendwie problematisch, immer noch dieses Bild zu zeigen, dass halt Frauen gegeneinander halt antreten, um von Männern begehrt zu werden und
Naja, beziehungsweise das ist gar nicht mal so das, also im Gesamtkontext der Serie finde ich, ergibt es schon Sinn, weil du hast halt The Ton und ne, du hattest ja dann jetzt sonst auch immer so The Diamond of the Season und so und dass da so dieser Konkurrenzkampf und so weiter unter den Frauen auch dargestellt wird, das finde ich, das hat schon für mich funktioniert, weil das halt ja im Prinzip ja der ganze Plot ist, aber ich finde
Ich
halt,
meine das ja auf
wenn's
einem anderen Level, auf der Metaebene.
Ja, so wenn es dann halt dazu führt, dass da so komische Konflikte dann ja auch zum Teil entstehen oder dann so, ja, keine
Ja.
Ahnung,
Mir
ja.
geht es um die Prämisse der
Ja.
Serie, mir geht es um die Metaebene. Und nicht um die Figuren dann unbedingt selbst,
Ja.
sondern sich zu entscheiden, das so zu erzählen. Also dieses Bild aufrecht zu erhalten.
Ja, und also was ich halt vor allem schlimm finde, ist, dass immer auch. Aber in Staffel 1 weiß ich gerade gar nicht mehr, ob das so stattfindet, aber dass auch immer die Männer irgendeiner Frau nochmal in gewisser Weise, also einer anderen Frau in gewisser Weise Schaden zufügen oder mehreren, um dann am Ende halt mit der einen zu enden. Also auch, ich liebe Staffel 2, aber Anthony Bridgerton, I'm sorry. Die arme kleine Maus, unser Diamond of the Season. die hat gelitten. Dann seine Mistress, die er da hatte, Sienna.
In der ersten Staffel hat auch gelitten.
Ja, die war in der zweiten Staffel, die hatte die. Noch,
oh ja, stimmt.
Am Anfang hatte er sie, glaube ich, noch und hat sie dann halt eben quasi auf die Straße gesetzt.
Ja.
Weil er so war, nee, ich bin jetzt hier ein Serious Man, ich bin jetzt Viscount, ich muss jetzt hier wen heiraten. So, wo ich auch so bin, so, excuse me?
Also
warum müssen wir andere Frauen immer runter eben machen, um dann nochmal die eine so hervorzuheben?
Eben. Meine ich ja.
Ja.
Eben. Die Promesse der Show.
Ja.
Ich finde, das hätte man anders angehen können, sollen.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man gerade so ein Bild zeigen will, dass, oh, diese sind irgendwie total emanzipiert, diese Figuren schon zu dieser Zeit, whatever.
Wir haben eine schwarze Queen.
So, wenn du advocaten willst, dann mach es auch so, dass es wirklich zu was führt, dass es etwas bringt, dass es auch einen Mehrwert für unsere Gesellschaft am Ende hat.
Ja, ja, weil das ist genauso das Ding, was ich mit dieser Serie habe. Wenn ich meinen Kopf ausschalte und die einfach gucke, ohne über irgendwas nachzudenken, habe ich eine gute Zeit, dann habe ich Spaß.
Ja.
Dann kann ich das, dann bin ich die Zielgruppe. Also so, weißt du, so, weil ich bin eine Frau in meinen 20ern, das ist die Zielgruppe. Für uns ist diese Serie gemacht. Und da kann ich dann auch Spaß mit haben, aber sobald ich anfange, drüber nachzudenken, auch darüber, wie, da haben wir ja auch schon einmal kurz drüber gesprochen vom Podcast, so wie die Rezeption von den unterschiedlichen Staffeln ist und wie die Ratings da sind, je nachdem, wer quasi die Leading Lady ist und was Race da für eine Rolle zu spielen scheint. Und aber dann halt eben wieder vor allem bei den Frauen, bei den Männern ist das dann wieder eine andere Sache. So, sobald ich anfange, darüber nachzudenken, bin ich so, Gott, ich kann diese Serie nicht weitergucken, ich kann das nie wieder gucken, das ist ja furchtbar.
Vor allem, die Serie ist von einer schwarzen Frau gemacht.
Ja, und deswegen finde ich es auch so spannend, das habe ich heute extra mal nachgeguckt, Queen Charlotte hat von den Critics das beste Rating von allen jetzt Staffel- oder Bridgerton-Sachen, Serien, die es irgendwie gibt. So, aber zuschauertechnisch nicht unbedingt.
Mhm.
So, das fand ich auch wieder irgendwie spannend. Und
ja.
Es macht irgendwie Spaß, aber irgendwie, ja, halt nur, wenn man seinen Kopf irgendwie ausschaltet.
Und das Ding ist, also, ich habe so ein bisschen gekämpft, diese 4 Folgen zu gucken. Ich konnte meinen Kopf irgendwie nicht so richtig ausschalten. Und ich glaube, der Grund war einfach, dass ich, in a way, mochte ich Benedict immer in den vorherigen Staffeln. Aber in der Staffel jetzt überhaupt gar nicht. Also konnte ich ihn gar nicht leiden.
Ich mochte ihn auch weniger.
Mhm. Und ich finde, die hatten nicht so eine gute Chemistry. Also zumindest keine, die mich dann richtig reingezogen hat.
Ja.
Weil so Jonathan Bailey kann, keine Ahnung, mit einem Baumstamm Chemistry aufbauen. So, das zieht mich rein.
Ja.
Dann kann ich meinen Kopf ausschalten, to be honest. So.
Ja, das
konnte halt ich bei ihm nicht.
Das Ding ist, ich kann halt. Ich finde, die Chemistry ist, also für mich ist die schon da, aber weil er halt, also er ist ja dann in der Position, dass er diese Maid da kennenlernt und sie attraktiv findet und so weiter, irgendwie Interesse an ihr hat und dass er sie ja aber in eine schlechtere Position bringen würde in ihrem Leben, wenn er jetzt was mit ihr anfangen würde und das halt rauskommen würde. So, für ihn wäre das egal, aber für sie wäre das halt ziemlich schlimm. Und er geht dem dann aber trotzdem nach und geht quasi, also, ne, ohne jetzt hier zu viel vorwegzunehmen, aber er geht dem halt in gewisser Weise nach und bringt damit ihren Stand in der Gesellschaft, der ja eh schon nicht gut ist, in Gefahr.
Egoistisch.
Und, ja, genau. Es ist halt sehr egoistisch von ihm. Und da konnte ich schlecht drüber hinwegsehen und konnte es schlecht als so romantische, er kann nicht anders, weil er so verliebt in sie ist.
Sondern es ist ihm bewusst.
Ja, es ist ihm bewusst und das war dann halt eben, ja, sehr egoistisch und da hatte ich so ein bisschen mein Problem mit und da wirklich, also da, so weit kann auch ich meinen Kopf dann nicht ausschalten, um das dann darüber hinwegsehen zu können. Ja. Ich freue mich immer trotzdem auf Part 2.
Ja, natürlich. Ich werde es trotzdem gucken, natürlich. Und vielleicht wird mich das dann ein bisschen wieder mehr reinholen.
Ich bin dann gespannt, wie sie wirklich den Rest vom Buch noch umsetzen. Also, weil ich kann mich nur noch so an so einzelne Bruchstücke erinnern. Und es spielt in gewisser Weise ein Gefängnis eine Rolle.
Mhm.
Und da bin ich so, das ist halt was, was wir noch gar nicht in dieser Welt gesehen haben. Ja. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das so umsetzen und inwiefern sie noch mal weiter auf diese Klassendifferenz zwischen den beiden eingehen. Weil es gibt dann so eine Szene, wo die Bridgerton-Boys dann irgendwie so eine Rasierszene haben und da dann Chaos veranstalten. Und danach sieht man dann halt, wie eine Maid das dann eben
sauber macht.
Sauber ja. machen muss. Und da wird dann eben noch mal so mehr diese Klassendifferenz auch zwischen den beiden einfach dargestellt. Und da würde ich mir wünschen, dass da noch mal mehr drauf eingegangen wird.
Ja. Eine Sache, auf die ich hype bin, man hat es ja so ein bisschen, so ein Vibe schon verspürt in der letzten Staffel zwischen Francesca und der Cousine ihres Ehemanns.
Michaela.
Und man erfährt da nur Anfang der Staffel irgendwie, dass die beiden sich aus dem Weg gegangen sind. Mhm. Und da war halt aber in der letzten Staffel so ein bisschen Knistern. Mhm. Und I'm sensing lesbians.
Ja.
And I'm excited.
Weil sie den Charakter ja auch gegenderbended haben. Es ist ja im Buch ist es ja ein Mann. Und da gibt es auch eine Story zu, die auch ganz schön problematisch ist.
But I like lesbians.
So. Ja, und deswegen hoffe ich, dass sie dadurch auch die Kurve kriegen.
Ja, und dann auch mal wieder irgendwie dann was Schönes daraus machen. Und halt so tragisch, was natürlich schwierig ist in der Zeit. Und also die Zeit, die sie sein soll. Ja, also so in a way, wie soll es da ein Happy Ending geben? Aber auf der anderen Seite so. Naja, aber ich habe meine Vermutung, warum das mit den Klassensachen alles kein Problem wird mit Benedict und der Lieben. Also da,
natürlich.
Das ist auch schon ziemlich offensichtlich, finde ich.
Ja, es ist sehr predictable, die ganze Geschichte.
Natürlich.
Deswegen, ja. Aber naja, also guckt es euch an oder wartet noch, bis Part 2 raus ist.
Guckt's trotzdem.
Ja, macht Spaß. Schaltet euer Gehirn aus mal für ein paar Stunden. Das ist ja gerade in den aktuellen Nachrichten auch wieder, kann man das ganz gut gebrauchen. Ich sag noch mal kurz was zu The Pitt. Ist ja jetzt bei HBO Max endlich in Deutschland auch verfügbar. Man konnte es vorher ja gar nicht in Deutschland gucken.
Hat doch jetzt irgendwas auch gewonnen. Irgendwas
ja,
gesehen.
Golden Globes haben die gewonnen, Emmys, alles haben die schon gewonnen. Die zweite Staffel läuft jetzt ja auch schon. Also es sind schon 4 Folgen der zweiten Staffel raus.
Okay. Ich hatte nur gesehen, dass ich weiß nicht mal, welches Medienhaus, aber irgendein Medienhaus hat darüber was veröffentlicht.
Ja.
Habe ich heute gesehen, ja.
Okay, dann haben sie vielleicht jetzt sogar noch more recently irgendwas gewonnen. Fantastisch. Also ich meine, ich war auch mal großer Grey's Anatomy-Fan. Es wurde dann ab Staffel 16 oder so. Weiß nicht, wann ich aufgehört habe zu gucken, aber irgendwann war es einfach, habe ich dann halt auf jeden Fall aufgehört. Und das hat jetzt so aber meine Liebe für so Krankenhausserien wieder so ein bisschen entfacht. Was heißt ein bisschen? Ich war so, wann habe ich Zeit, um das weiterzugucken?
Du hast selbst, als wir zusammen in Dublin waren, hast du so... Darf ich jetzt das weiter gucken?
Stört dich das, wenn ich das auf dem Fernseher hier kurz anmache? Nein? Okay. Also, es geht um halt ein Krankenhaus bzw. eine Notaufnahme in Pittsburgh in den USA. Und eine Staffel stellt eine Schicht dar. Eine Folge stellt eine Stunde dar. Die Folgen gehen nicht ganz eine Stunde, 40, 50 Minuten in der Regel. Aber ist halt also quasi fast so in Echtzeit.
Ja.
Und die erste Staffel hat 15 Folgen. Und es ist insane. Also es wird auch immer wieder gesagt von Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, wie realistisch zwar nicht der Workload an sich ist, weil da passiert natürlich schon viel, aber die medizinischen Sachen, die dargestellt werden, wie sie dargestellt werden, die Krankheiten und so weiter, die Behandlung, wie Fehldiagnosen gestellt werden, was für Probleme in Krankenhäusern sind, gerade auch, diese Serie spricht so viele Sachen an und das ist alles so realistisch.
Ich fand diese Geburt
crazy
gezeigt, die da passiert ist.
Ja.
Ich habe ja nur 2 Folgen oder so gesehen, aber
ich wild. Und also was da auch so race-mäßig Commentary gemacht wird, also wie da die Stigmatisierung ist und inwieweit halt dann da zum Teil die weißen Ärzte zum Beispiel oder die weißen First Responders einfach Vorurteile haben und dann dementsprechend handeln und dann braucht es eine
Person of Color, die dann da mal einen Blick drauf wirft und irgendwie die Situation dann handelt und so weiter. Also ganz viel solche Sachen, Personalmangel, wie da auch mit den PflegerInnen umgegangen wird, womit die zu kämpfen haben. Und die ganze Zeit sitzt denen aber so das Management im Nacken und ist so, unsere Patient Satisfaction Scores müssen nach oben. Und dann ist der...
Ist ja auch nur ein Unternehmen.
Der Attending da ist dann auch nur so, ja, die sind am Ende, leben sie noch. Ist das nicht satisfying genug?
Das ist die Hauptsache.
Und ja, also wirklich grandios. Ich bin jetzt auch schon in der zweiten Staffel, wie gesagt, dabei und finde es auch richtig toll, was sie jetzt noch gemacht haben, was für Charaktere jetzt noch dazugekommen sind. Zum Teil finde ich sehr spannend und Entwicklung, auch Repräsentation, was ja auch verschiedene sozioökonomische Sachen angeht und wie Leute an die Position da gekommen sind in dem Krankenhaus und was für privat-persönliche Probleme die haben und so, finde ich einfach, also wie viel die da reinpacken und aber mit wie viel Liebe das irgendwie gemacht wird. Toll. Also ist natürlich zum Teil sehr grafisch. Aber ja, guckt es euch an. Also wirklich, ist richtig, richtig gut.
Ich habe Grey's Anatomy nicht geguckt und dann, ich werde das auch nicht gucken.
Ja.
Ist mir dann, nee. Ich sehe mich in meiner Zukunft schon so oft im Krankenhaus. Ich glaube, das reicht.
Ja. Hemi hat chronische Erkrankungen, das muss man dazu sagen. Sonst ist das jetzt so.
Das ist kein Hobby von mir. Nee. Ja, wäre funny.
Ja, nee, also wenn ihr das abkönnt, guckt es euch an. Ja, ist wirklich sehr, sehr gut.
Ja.
Ja. Night of the Seven Kingdoms können wir ja dann nochmal sprechen, wenn nochmal eine Folge mehr vielleicht raus ist. Wir sind auf jeden Fall dabei, es zu gucken.
Wir sind dabei, wir sind noch skeptisch, aber wir werden schauen.
Hört euch die Folgenbesprechungen von Cinema Strikes Back an.
Ja.
Die sind toll. Halbe Stunde Folge, zwei Stunden Folgenbesprechung, liebe ich. Ja. Anyway, Maus der Woche?
Mhm. Soll ich anfangen? Ich glaube, wir haben die gleiche.
Ich glaube auch.
Ich glaube, das erste Mal.
Ja, sind wir so 3, 2, 1.
Okay, 3, 2, 1. Jodie Comer.
Gott, wir sind insufferable.
Dazu muss man sagen, dass wir, wie wir in der letzten Folge ja erzählt haben, in Dublin waren. Und der Grund, warum wir überhaupt in Dublin waren, hatte damit zu tun, dass wir Karten für das Stück Prima Facie hatten mit Jodie Comer. Deswegen waren wir da.
Ja, und es war fantastisch. Diese Frau ist wirklich eine Wucht. Also ich hatte das Stück gelesen vor ein paar Jahren, habe das dann, also die Verfilmung, also nicht die Verfilmung, sondern die Aufzeichnung davon im Kino mir angeguckt, war da schon ein absolutes Mess. Auch als ich das Stück gelesen habe, habe ich geweint. Ich habe das damals auf der Arbeit gelesen. Das war gar nicht gut. Also ich hatte da so einen Aufsichtsjob. Anyway, irrelevant. Und jetzt im Theater, das war noch mal das war krass. Also es geht da um sexuelle Übergriffe und um das System.
Ja, das Rechtssystem.
Das Rechtssystem, das ist das Wort in England.
Ja,
und
so anders ist es ja auch hier nicht.
Nee. Und das ist krass. Da auch noch, das Stück wird jetzt noch verfilmt auch mit Cynthia Erivo in der Hauptrolle. Bin ich sehr gespannt. Und die Autorin vom Stück hat das Ganze auch noch mal in einen Roman geschrieben. Kann man auch lesen, habe ich nicht, aber ja.
Ich hatte das Stück, ich wollte Buch sagen, das ist ja ein Stück, das auch, wenn man es liest, recht kurz ist, im Flugzeug dann gelesen. Hab's geschafft in diesem Flug. Ich saß dann schon heulend im Flugzeug. Ich saß noch mehr heulend im Stück. Ja, es war sehr emotional, weil ich glaube, so jede Frau im Publikum hat mitgefühlt, weil sie entweder auf eine Art und Weise Ähnliches erlebt hat oder jemanden kennt, der so etwas erlebt hat. Und ja, ich glaube, alle Frauen um uns herum haben geweint.
Ja,
also man inklusive.
Ja,
man hat es gehört.
Man hat es dann so schluchzen oder rascheln gehört, Taschentücher rausholen und so. Also ja, und Jodie Comer
ist halt wirklich
eine One-Woman-Show.
Ja.
Also es ist nur sie für eine Stunde 40 ungefähr auf der Bühne.
Und so krass.
Oh.
wirklich, du, aber durch alles, also durch wirklich jede Situation, durch jede Art von Anspannung oder Übertriebenheit oder auch Theatralik, aber dann auch wieder sehr ruhige Momente, so gut durch all das navigiert. Ich war so impressed.
Es gibt dann auch so Time-Jumps, also man ist dann immer einmal quasi im Jetzt und dann nochmal wieder in der Situation, naja, was sind es, drei, nee, 3 Jahre, die da
Ja, das
vergehen?
sind 3 Jahre.
Ja, so quasi dann 3 Jahre davor ungefähr. So, und da springt sie dann so hin und her, aber so, das ist jetzt nicht so, dass du da einen Bühnenwechsel hast oder
Nee.
einen Kostümwechsel oder so, sondern das ist einfach dadurch. Also ja, die Lichter leuchten einmal so auf, aber so ist einfach durch ihr Spiel und alles
Ja.
bist du, also du checkst es halt sofort, weil es auch einfach fantastisch geschrieben ist, aber auch wie sie das spielt und allein das, also sie war da mit auf dem West End, dann auf dem Broadway, hat auch den, was ist es in England, Olivier Award und dann für den Broadway den Tony gewonnen und ist jetzt eben noch mal auf Tour mit dem Stück, weil daraus jetzt auch ja eine ganze Initiative gewachsen ist gegen ja, Gewalt an Frauen, vor allem sexualisierte Gewalt. Ja,
Ja,
richtig, richtig
also
intensiv.
wichtiges Stück, wichtige Message, wichtige Initiative und einfach verdammt gut gemacht.
Ja, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, wenn das nochmal im Kino gezeigt wird oder auf
Ja,
irgendeinem Streamer dann läuft,
guckt euch das an.
guckt euch das
Lest das
an.
Stück.
Ja, also das auch wirklich, ich finde das Stück, man muss zwar ein bisschen reinkommen am Anfang, weil es weird ist, halt wirklich nur diese eine Person sprechen
Ja.
quasi zu haben. Aber
Man kommt rein.
man kommt rein und dann legst du es halt auch nicht mehr weg.
Nee, dann liest du es wirklich in einem durch.
Ja, und ja, sie ist einfach. Ja, also sie ist
Sie
leider
ist
nicht
eine Naturgewalt.
zur Stage Door gekommen. Wir haben
Nee.
noch gewartet.
Aber es gab auch keine
Es
richtige
gab,
Stage
ja,
Door.
es
Also
war
es war
da,
halt, da gab es keine Möglichkeit irgendwie. Das war irgendwie ein
ja,
bisschen schade.
nee.
Aber wir waren im selben Raum wie sie und das
Ja,
war, ja. Jetzt haben
und
wir richtig lange darüber, über unsere Maus
ja.
geredet.
Das ist okay. Das ist okay. Das ist angebracht für Jodie. Ich habe ja jetzt auch
Ja.
angefangen, Killing Eve wieder zu gucken, ihretwegen.
Ach, ich liebe sie.
Ja.
Ganz toll. Okay.
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 Belassen wir es dabei. Wir hören uns wieder nächste Woche.
Nächste Woche.
Same place, same time.
Yay.